Lohnenswertes, Ihr Podcast aus dem Bistum Erfurt
und der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Erfurt.
Herzlich willkommen bei Hörenswertes im Bistum Erfurt. Ab dem 8. August, das ist heute, erleben wir wieder 3 Wochen lang Operngenuss auf den Erfurter Domstufen. Bei den diesjährigen Domstufenfestspielen wird Giacomo Puccinis Oper La Bohème gegeben. Und über diese möchte ich heute mit Dr. Arne Langer, dem Chefdramaturgen am Theater Erfurt, ein wenig sprechen über Handlung, über Inszenierung und Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, dadurch auch noch vielleicht ein bisschen Appetit machen auf diese Oper. Herzlich willkommen, Herr Langer, hier am Mikrofon.
Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf.
Sehr gerne. Bringen Sie uns Hörer, Hörerinnen und alle Interessierten doch noch einmal auf den gleichen Stand. Worum geht es denn in La Bohème?
Ja, man verbindet sicherlich damit die große Liebesgeschichte Mimi und Rodolfo, wie eiskalt ist dieses Händchen, klar. Die Oper heißt aber La Bohème, das heißt, es geht um doch etwas Größeres, um eine Wohn-Lebensgemeinschaft von jungen Menschen, die ja in quasi prekären Verhältnissen leben, würde man heute sagen. KünstlerInnen, die noch nicht dort angekommen sind, wo man viel Geld verdient und im Fokus der Öffentlichkeit steht, sondern die ja so vor sich hin leben und das auch zu genießen wissen, aber eben nicht wissen unbedingt, wie sie ihre nächste Miete bezahlen können. Und diese spezielle Lebensweise hat eben Henri Murger im frühen 19. Jahrhundert in seiner Novelle, in seiner Erzählungsfolge eben La Bohème getauft. Das Leben wie die Böhmen, das kommt eben daher, dass man das unstete Leben quasi am Rande der Gesellschaft irgendwie mit böhmischen Roma assoziierte und dass das in Paris dann so ein Schlagwort wurde für so Leute, die eben ja am Rande der Gesellschaft leben und sich nicht den gesellschaftlichen Normen so ohne weiteres anpassen. Und diesen Begriff Künstlerbohème, den hat Paris geprägt, das ist eng mit der Stadt verbunden und das ist so der Humus, in dem diese Geschichte gedeiht. Murger sagt auch, das Ganze kann auch nur in Paris stattfinden und wir erleben das jetzt als Oper, das heißt, das ist schon mal durch mehrere Bearbeitungsschichten gegangen. Wir haben diese Novelle, wir haben dann das Theaterstück, was danach verfasst wurde und für Paris noch und dann aber eben diese italienische Oper, die das Ganze also aus einer zumindest europaglobalen Perspektive betrachtet und diesen Paris-Mythos natürlich weiter pflegt und diesen Mythos von den brotlosen, aber genialen Künstlern. Das ist der Rahmen. Und wir erleben eben 4 junge Männer mit unterschiedlichen künstlerischen Werdegängen und Profilen, Maler, Schriftsteller, Philosoph, Musiker, die ja zusammen Zeit verbringen, ob sie jetzt alle in demselben Zimmer wohnen, das mag offen bleiben. Und in diese Situation hinein, dieser 4, die alle irgendwie voraussetzungslos sind, es gibt keine Eltern, es gibt keine Abhängigkeiten, alle haben offensichtlich irgendwie flüchtige Liebschaften schon hinter sich, gibt es also dann die große Liebesgeschichte zwischen dem Dichter Rodolfo und Mimi. Das ist die Nachbarin, die irgendwie 2 Treppen höher im selben Haus wohnt und deren Kerze ausgegangen ist und die nun klopft, um sich Licht zu holen. Rodolfo ist allein geblieben im Zimmer, die 3 Freunde sind schon ja, auf die Pirsch, auf die Straße, um den Heiligen Abend zu feiern. Das ist ja eins der für uns auf den Domstufen kuriosen Begleitumstände, dass wir eine Oper im August spielen, die angesiedelt ist am Heiligen Abend. Die 3 sind schon weg, Rodolfo alleine, Mimi klopft an, die beiden kommen sich erst näher, kommen dann zusammen und bilden das eins der größten Liebespaare, tragischen Liebespaare der Operngeschichte. Sie gehen zusammen auf die Straße ins Café Momus, das ist so im Studentenviertel von Paris, das ist offensichtlich der Treffpunkt, wo man ja für uns vielleicht auch befremdlich den Heiligen Abend eben im Freien oft in der Gaststätte verbringt und auf der Straße, nicht unbedingt in der Familie. Also alle, die keine Familie haben, gehen da offensichtlich hin. Und unsere 4 Freunde auch. Und Mimi geht mit, also das frisch gefundene Paar bildet dann das Zentrum dieser Tischgesellschaft. Und wir lernen, dass der Künstler, der Bariton, der Marcello, der bildende Künstler aus dem Kreis, eine Verflossene hat, die Musetta, die ihm da wieder begegnet, weil sie mit einem reichen Gönner, das sagt man immer so schön, der sie offensichtlich aushält, ausstaffiert, ihren Lebensunterhalt bestreitet, mit dem dort auftaucht in dem Café und sofort beginnt also da eine prickelnde Spannung zwischen diesem ehemaligen Liebespaar und das führt dazu, große Arie der Musette, Verführungsarie, dass sie ihren reichen Knopf ziehen lässt, ihn düpiert und wieder mit Marcello zusammenkommt, sodass wir am Ende dann 2 Künstlerinnen Paare haben, die sehr unterschiedlichen Charakter, auch von der Stimme her gut zu unterscheiden, dann im Mittelpunkt des Geschehens stehen. Und mit dieser letztlich ja positiven Feststimmung auch gehen wir dann in die Pause nach dem zweiten Akt. Und nach der Pause sieht die Welt dann ein bisschen anders aus. Da gibt es dann einen Zeitsprung. Und wir erfahren, dass wir bewegen uns dann am Stadtrand von Paris, in einer eher heruntergekommenen Gegend, wo der bildende Künstler Marcello so Auftragsarbeiten in einer Gaststätte durchführt und Mimi dazukommt und ihm erzählt, dass sie also todunglücklich ist. Sie merkt, die Liebe ist gefährdet oder zerbrochen und sie weiß nicht so richtig, woran es liegt. Gegenseitige Eifersucht Rodolfos ihr gegenüber auch. Und dann stellt sich aber im Gespräch heraus, Mimi ist todkrank. Das deutete sich am Anfang schon an und Rodolfo wiederum ist verzweifelt, weil er sie schon liebt, aber irgendwie das Gefühl hat, er kann ihr nicht das bieten, was sie braucht, nämlich einfach ein minimales Einkommen, um Medizin, Arzt bezahlen zu können. Also er ist einfach überfordert, mental und finanziell und hält das in dieser Beziehung nicht mehr aus. Und es kommt dann zu einer großen Aussprache. Und am Ende beschließen sie dann doch zusammenzubleiben, eben sich nicht zu trennen bis zum Frühling, um dann zu sehen, wie es irgendwie weitergeht. Und dieses Wiederannähern der beiden, dieses Hauptliebespaars, wird dann konterkariert mit einem fetzigen Streitduett von Marcello und Musetta, die also seit sie wieder zusammen sind, eigentlich auch nur noch streiten und eben so ein anderes Lebensmodell quasi vorführen, zusammenbleiben im Zoff. Und mit dieser offenen Situation begeben wir uns dann in das vierte und letzte Bild. Da ist dann nochmal ein Zeitsprung eben bis in den Frühling. Und wir erfahren dann so aus dem gesungenen Text, dass die beiden Paare jetzt endgültig auseinander sind, dass beide Frauen reiche, adlige Gönner haben, in der Kutsche durch die Stadt fahren und die vier Jungs also eigentlich nur noch den Kopf schütteln oder sagen, okay, so ist das Leben. Und die vier aber weiterhin mittellos in ihrer Mansarde hausen und irgendwie versuchen, Spaß zu haben, obwohl sie also auch letztlich gerade die beiden betroffenen Männer dann auch unter dieser zerbrochenen Beziehung leiden. Das wird auch ganz deutlich. Und die steigern sich dann in so eine gegenseitige Heiterkeit, künstliche Heiterkeit hinein, führen Tänze auf, toben kissenschlachtmäßig durchs Zimmer. Und in dem Moment springt die Tür auf und die beiden Frauen stehen dort. Musetta bringt Mimi dorthin, weil Mimi jetzt so krank ist, dass sie also nicht mehr lange zu leben hat und eigentlich nur noch den Wunsch hat, Rodolfo wiederzusehen. Also auch ihr Gönner ist dann nicht mehr das, was sie sucht, sondern eben die Geborgenheit quasi auch in dieser Mansarde, wo die beiden eben auch das erste Mal zusammengekommen sind. Also da schließt sich vom Bühnenbild her und von der Geschichte her dann auch ein Kreis. Und wir erleben dann noch, wie die Kumpanen, die Freunde und eben auch Musetta dann losgehen, ihr letzten versuchen, Geld aufzutreiben, wenigstens für ein bisschen Medizin oder auch einen Arzt zu holen. Und erleben dann aber den letzten Moment der Zweisamkeit von Rodolfo und Mimi. Und da werden musikalisch auch nochmal die Motive aufgerufen, die sie zusammengeführt haben. Das eiskalte Händchen und Mi chiamano Mimi, ich heiße Mimi. Wir damit quasi auch nochmal diesen Rahmen musikalisch bekommen. Ja, und dann stirbt letztlich Mimi fast unbemerkt. Man denkt erst, sie ist irgendwie nur mal kurz eingeschlummert. Und erst als es dann Rodolfo bewusst wird, dass sie tot ist, die anderen haben es so ein bisschen vorher schon registriert, bricht er also in Tränen aus. Und es gibt also einen sehr rührseligen Schluss, der schon manchen Opernbesucher, Besucherinnen so gerührt hat, dass das Taschentuch da parat sein sollte. Ja, und diese Mischung, glaube ich, aus diesem einerseits turbulenten und auch zum Teil komödiantischen und dann aber doch dieser tiefen Tragik, für die eigentlich keiner was kann, das macht, glaube ich, diesen Reiz aus und das zu Herzen gehende, was Menschen suchen, die gerade dieses Stück sich anschauen.
Puccini selbst hat ja sich ja mal über die Vorlage geäußert, die er zu La Bohème verarbeitet hat. Ich zitiere ihn mal im O-Ton. In dem Buch war alles, was ich suchte und liebe. Die Frische, die Jugend, die Leidenschaft, die Fröhlichkeit, die schweigend vergossenen Tränen, die Liebe mit ihren Freuden und Leiden. Jetzt muss ich ehrlich zugeben, wenn ich an La Bohème denke, dann denke ich mir Dramatik, Liebe und Tränen. Ja, auf jeden Fall. Aber Frische, Fröhlichkeit, Humor vielleicht, das fällt mir jetzt nicht unbedingt dazu ein. Gibt's davon auch was in dem Stück?
Ja, zunächst sollte man noch erwähnen, der Roman ist ungleich länger, da gibt es viel mehr Episoden. Also das, was wir jetzt in der Oper erleben, ist vielleicht ein Fünftel der Handlung des Romans, ist auch eben fokussiert auf diese wenigen Figuren. Der Roman bietet also einen ganz anderen Rundblick noch und hat zum Teil wirklich skurrile Szenen und auch wirklich komödiantische Elemente noch viel stärker. In der Oper ist das aber auch durchaus zu spüren, eben wie die vier Freunde am Anfang miteinander umgehen, sich selber auf die Schippe nehmen und ja, auch derbe Späße miteinander machen. Man merkt das auch an der Sprache des Opernlibrettos, dass da also so ein Wechsel ist zwischen einer Alltagssprache, was für die Oper damals außergewöhnlich war, und dann aber auch so einer absichtlich gestellten Sprache. Also wenn dann eben aus Mangel an Brennmaterial der Dichter das dicke Manuskript seines ersten Dramas dort in den Ofen steckt und das dann kommentiert wird und dass das Flackern der Flammen, das sind jetzt die Küsse in der Geschichte, die jetzt hier verbrennen, und das aber in so einer überhöhten poetischen Sprache, dann kann man da schon, denke ich, drüber schmunzeln. Also die Selbstironie, die auch mitbringen, vor allem im ersten Teil und dann eben nochmal im Anfang des vierten Bildes, wenn eben da so eine ausgelassene Heiterkeit nochmal zelebriert wird. Eine Szene sticht besonders heraus, was den Humor angeht, wenn nämlich der Vermieter Benoit die Szene betritt und die seit Monaten, vielleicht sogar Jahren fällige Miete eintreiben will und die vier es eben schaffen, ihn so einzuwickeln. Erstmal stellen sie ihm das Geld auf den Tisch, dass er denkt, die haben Geld und es, jetzt wird's gemütlich, und schenken ihm was zu trinken ein, bieten ihm einen Stuhl an und so. Und dann verwickeln sie ihn immer mehr in ein Gespräch, in das er dann auch, ohne es zu merken, in eine böse Falle tappt, als sie ihn dann nämlich des Ehebruchs überführen und ihn dann eben hochkant rauswerfen als ein Lüstling, der mit dem sie nichts zu tun haben wollen, und er dann in dieser Panik auch quasi völlig vergisst, noch nach dem Geld zu fragen. Also das ist so eine groteske Situation. Das könnte also aus irgendeiner Komödie oder Opernkomödie stammen. Das ist so eine große Auflockerung dann schon im ersten Teil.
Und neben den Spuren von Humor bietet sich natürlich auch an, wir haben einen Aufführungsort, an dem am Fuß von einem Hügel mit zwei Kirchen, Dom und Severi-Kirche, ist im Blick. Sie haben es vorhin schon gesagt, La Bohème spielt zur Weihnachtszeit, am Heiligen Abend quasi. Sehen Sie denn auch Spuren von Religion oder religiöse Anspielungen in der Oper?
Die Geschichte ist natürlich eine aus dem 19. Jahrhundert, noch verstärkt in eben der Perspektive des späten 19. Jahrhunderts. Professor Becker hat das in unserer gemeinsamen Einführungsveranstaltung immer auch herausgearbeitet, eben eine Zeit so der, ja, wie hat das nicht, Entreligiosisierung genannt, eine der
Säkularisierung,
eine Zeit der Säkularisierung, wo jetzt Kirchgang oder öffentlich ausgeübte Frömmigkeit nicht mehr im Fokus stehen. Interessant ist, dass Mimi in ihrer Arie, in der sie sich dem Rodolfo vorstellt, das ungefragt auch erwähnt. Wie hältst du es mit der Religion? Sie sagt nämlich, sie geht nicht oft in die Kirche, aber sie betet häufig. Also das ist so eine Frömmigkeit, die trotzdem da ist, aber die eben sich nicht äußert in dem, sie jetzt da dem kollektiven Kirchgang beiwohnt, sondern sie hat durchaus da eine Beziehung und ein spirituelles Bedürfnis, das sie in der Religion findet. Interessant ist, dass Musetta auf den ersten Blick sehr viel lockerer drauf zu sein scheint als Mimi, also im Umgang mit Männern und dem Spielen mit Männern und den Optionen als junge, attraktive Frau, sich Geld zu beschaffen. Dass aber gerade am Ende, wenn dann Mimi im Sterben liegt, sie diejenige ist, die dann nur noch eine Hilfe weiß, als eben die Medizin am Ende ist, dann mit einem Gebet sich an Gott zu wenden und sagen, Mensch, wenn irgendjemand, der noch da ist, der helfen kann, dann ist das Gott. Das ist so ein bisschen beiläufig auch, aber ist natürlich trotzdem, finde ich, ein sehr, sehr starkes Zeichen, dass diese Gewissheit oder zumindest Sehnsucht da ist, ne, da an höhere Mächte appellieren zu können. Ansonsten vom Weihnachtsfest zum Beispiel ist dann kaum die Rede. Also das ist wirklich nur die Party quasi, die da an der Oberfläche tobt. Da ist also nichts mit irgendwie einer frohen Botschaft. Da müsste man schon sehr im Subtext kramen, um da fündig zu werden.
Das würde dann wahrscheinlich tiefer führen, als wir heute hier im Podcast gehen können. Aber schauen wir doch mal auf die Erfurter Umsetzung. Da waren im Vorfeld in den hiesigen Medien immer zwei Elemente ganz bedeutsam. Das eine davon ist eine Rutsche. Was hat es denn damit auf sich?
Ja, vielleicht noch einen kleinen Schritt zurück aus der Perspektive jetzt eines Regisseurs, der in dem Fall Matthew Ferraro auch sein eigener Bühnenbildner ist, was in dem Fall sicherlich auch einen gewissen Vorteil birgt. Der muss sich damit niemand auseinandersetzen, sondern er erfindet das Bild und füllt es dann mit seiner Personenregie. Er muss zwei Dinge bedienen. Er muss irgendwie Paris bedienen. Das ist eine Erwartungshaltung und wie eingangs erwähnt, auch für das Stück, glaube ich, wirklich konstitutionell. Da kommt man nicht drum rum. Das kann man nicht einfach irgendwo spielen. Also Paris muss her. Und er hat aber natürlich diese Domstufen, ne? Also in ihrer architektonischen Gegebenheit eine steile Treppe und dann eben die Architektur der Kirchen, die das Ganze einrahmen. Ein öffentlicher Platz für ein Stück, das zur Hälfte zumindest, erster und vierter Akt, ja eigentlich in einem Kämmerlein spielen, also im Innenraum. Der zweite dann auf dem Platz, das bietet sich natürlich an. Und der dritte Akt, ja eher so an der Stadtgrenze, am Zaun, an der Zollschranke von Paris. Das kann man sich dann noch ganz gut vorstellen. Also das muss der irgendwie zusammenbringen. Und natürlich ist auch die Herausforderung für jeden Bühnenbildner dort, auch was Neues zu schaffen, etwas, das noch nie da war. Ne? Also das ist klar, die gucken sich dann schon die Fotos an der früheren Produktion und überlegen, womit könnte man jetzt hier einen Akzent setzen. Und bei der Rutsche, das ist ganz lustig, das habe ich bei der Einführung vergessen zu erwähnen, gab es früh schon Gespräche, wo ich ihm dann mal erzählt habe, dass es Winter gab. Wir sprachen über Winter auf den Domstufen, auf denen man mit Schlitten darunter fahren konnte. Also ich habe das selber mit meiner Tochter gemacht. Wurde dann relativ schnell verboten, weil eben die Gefahr ist, die Stufen da zu beschädigen. Aber ja, es gab diesen Winter.
Es war dieser Corona-Winter, Februar 2021, mit diesem plötzlichen Schneeeinbruch
hier. Genau, ich erinnere mich, ja. Und irgendwie 10 Jahre vorher war schon mal so eine Situation, wo das auch ging. Und da kriegt er irgendwie, da wurde er hellhörig und hat dann auch später gesagt, das hat dann auch zu der Idee geführt, also die, was eben noch niemand genutzt hat, er hat das die kinetische Energie der Domstufen genannt, also quasi die Möglichkeit, diese Höhendifferenz im Grunde wie ein Wasserkraftwerk oder so quasi zu nutzen, statt es einfach nur bedeutungsvoll hoch und hinab zu schreiten, dann dem eben eine Bewegungsenergie zu geben. Und dann war er relativ schnell bei dieser Rutschbahn, die auf den ersten Blick natürlich erstmal gar nichts mit dem Stück zu tun hat. Aber das Bild ist dann gereift und dann eben die Frage, was ist Paris? Ne? Und wie eingangs erwähnt, die Geschichte kommt aus Paris, die Novelle, das Theaterstück, aber das Opernlibretto ist für Italien geschrieben und letztlich für ein weltweites Publikum. Das heißt, wir arbeiten eh mit Klischees von Paris. Ne? Die Oper ist erst relativ, nicht sehr spät, aber sie kam dann auch in Paris, war dort auch sensationell erfolgreich, aber sie hat nicht den Anspruch, jetzt Paris wie ein Reiseführer, wie mit dem Baedeker in der Hand jetzt genau das abzubilden. Und diese Idee, diese Grundidee, Paris als Bild von Paris zu begreifen, das hat dann dazu geführt, dass der Eiffelturm als das zentrale optische Element dann dazu kam. Und dann fiel irgendwann der Begriff Themenpark. Also es ist jetzt nicht Disneyland, aber es ist so die Idee, wenn man jetzt in Amerika oder Japan vielleicht Touristen in einem Freizeitpark Paris zeigen wollte, dann würde genau das passieren. Eben, man würde irgendwo einen Eiffelturm haben. Und die Rutschbahn erinnert so ein bisschen an Montmartre. Da gibt es ja die Treppen zu Sacré-Cœur. Die haben so eben Seitenmäuerchen und Leuchten drauf. Und die werden hier quasi auch zitiert, diese Treppenanlage. Und Montmartre ist ja eben auch das Künstlerviertel, nur dass es da eben keine Rutsche gibt. Aber der Gedanke, vielleicht ist das für Paris auch mal was, man läuft da hoch und kann dann abwärts rutschen, das ist ja vielleicht schon eine Option. Ich habe das im Sommer in Graz erlebt, die haben tatsächlich eine Rutschbahn vom Festungsberg, also wenn man den mühsamen Aufstieg hinter sich hat oder mit der Bahn hochfährt, kann man gegen Bezahlung auf einer sensationell langen Rutsche dann den Abstieg wagen. Also das ist eine Idee, die er eingebracht hat und die natürlich für Aufsehen sorgt.
Und wenn Sie das jetzt vor der Premiere schon sagen dürfen, wird diese Rutsche auch entsprechend Ihrem Zweck benutzt?
Die wird natürlich im Rahmen der Inszenierung benutzt, also da werden Auftritte stattfinden und im Grunde muss man auch kein Geheimnis draus machen. Also der Kinderchor, der ja eine große Rolle im zweiten Akt spielt, der wird teilweise dort kommen und dann hat natürlich die Musetta ihren großen Auftritt, wenn sie da als It-Girl mit Einkaufstaschen in der Hand die trägt nämlich dann ihr Lover, der Alcindor, der muss sich die Treppen runterschleppen, während sie also mit Schirmchen und im knallroten Mantel dann die Rutschbahn nimmt, um in das Fest quasi.
Genau, den zweiten Hingucker haben Sie eben schon erwähnt, der Eiffelturm steht mittlerweile nicht mehr nur in Paris, sondern auch in Erfurt. Geringfügig kleiner, glaube ich, aber ja, eben als Symbolbild von Paris, der Hingucker auf dem Domberg dann. Jetzt haben Sie vorhin ja schon so nebenbei eher erwähnt, dass die Bühnenbilder sehr unterschiedlich sind. Wir haben diese ersten und das vierte Bild in einem abgeschlossenen Zimmer. Wir haben dann diesen Festtrubel, vielleicht auch passend für den Weihnachtsmarkt, der auf dem Domplatz jedes Jahr in Erfurt stattfindet. Wir haben dann diesen Stadtrand, diese trostlose Atmosphäre da. Wie stellen Sie denn diese sehr unterschiedlichen Bühnenbilder dar?
Ja, der Ausgangspunkt der Überlegung des Bühnenbildners war natürlich, das zweite Bild erstmal zu realisieren, dafür eben die Tiefe und die Höhe des Raumes zu nutzen, die Stufen, denn er muss dort den Chor bewegen, Extrachor, Kinderchor, Statisterie,
damit wir eben dieses Festtreiben quasi,
dieses bunte Festtreiben dort, ne? Da brauchst du die ganze Tiefe, und im Theater hat man ja oft so den Wechsel aus tiefer Bühne und kurzer Bühne, das heißt in dem Fall die Innenraumszenen, die ja identisch sind im ersten und im vierten Bild, die mussten irgendwie dem sich unterordnen, und in dem Fall ist das ein fahrbarer Wagen, der zu Beginn eben in der Mitte der Szene steht und diese ganze Rutschenanlage und die Stufen auch erstmal verdeckt, der dann aber relativ leicht, hoffentlich, nach links verfahren werden kann, auf Rollen stehend, ferngesteuert, dann zur Seite fährt und dann quasi nicht mehr wahrgenommen wird. Und dieser Raum, das ist eben diese Mansarde, wobei es ein bisschen anders ist, als man vielleicht Operninszenierung kennt, das ist ja immer ein Innenraum mit vielleicht so Atelierfenstern, dass man über die Dächer von Paris gucken kann, also auf jeden Fall Dachkammer. Hier ist es so, dass man so ein bisschen das Gefühl hat, die wohnen fast auf dem Dach, ne? Im Sommer ist das ja auch irgendwie, kann man sich das ja vorstellen, dass man dann auch mal bei heißen Nächten sein Bett auf den Balkon stellt und unterm Sternenhimmel schläft. Das bleibt so ein bisschen offen, aber ist vielleicht auch nicht wichtig. Vielleicht an der Stelle nochmal grundsätzlich, eine der Voraussetzungen für Mezzo Ferraro war, das Stück so zu erzählen, wie es ist. Also es jetzt nicht in eine komplett andere Realität zu verlegen, weder zeitlich noch räumlich. Also er wollte auch die ganzen Requisiten so bespielen, wie es das Stück erfordert. Er hat irgendwann mal gesagt, wenn man so ein paar Grundentscheidungen dann getroffen hat, dann ist der Rest eigentlich nur noch Logistik. Also er nimmt sich da als Regisseur auch erstmal zurück und bedient das, was man da erwartet. Da steht halt der Ofen, in dem dann die Manuskripte verbrannt werden. Da stehen vier Stühle und da steht ein Tisch. Und was ein bisschen verändert ist, der Maler ist in dem Fall jetzt kein Maler im Sinne von Ölgemälde, wie es im Original ist, sondern der ist eben ein bildender Künstler, der also an Objekten arbeitet, auch Lichtobjekten. Deswegen gibt es also diese große Leuchtschrift La Bohème, an der er dort auch werkelt, um einfach ein Bild zu haben, was ein bisschen größer ist auf die Distanz für 2000 Menschen, als wenn er jetzt mit einem feinen Pinsel irgendwie an einer Staffelei kratzen würde. Und dieses Bild fährt raus, dann haben wir dieses große Tableau des zweiten Aktes, und nach der Pause, und da spielt jetzt eben auch der Open Air, das Wetter und das Licht eine große Rolle, dass man dann eben auch im Dunkeln ist, und dann werden wir diesen Themenpark Paris quasi als im geschlossenen Zustand erleben. Das heißt, jeder von uns kennt ja vielleicht so die Atmosphäre, so ein Rummelplatz, der nicht mehr betrieben wird, nachts nach Betriebsschluss oder früh morgens oder kurz vorm Abbau. Das hat so eine gewisse Melancholie, so ein Lost Places Charme, und sowas soll dann hier auch entstehen durch Gegenlicht, dass man einfach nur noch die Schatten dieses Eiffelturms, diese Stahlkonstruktion eben nur noch als Gerüst irgendwie wahrnimmt. Also der ganze Glamour quasi, der vorher künstlich auch erzeugt wurde mit Licht und Attributen, wenn der weg ist, dann ist es eben nur noch so ein trostloses Gerippe. Und dann kommt ein Zaun noch dazu, der wird vorne hingestellt, der dann eben diese Zollgrenze markiert. Paris hatte früher ja Stadttore, und man musste, wenn man von außen jetzt mit Lieferungen in die Stadt kam, da einen Zoll bezahlen. Darauf spielt eben diese Geschichte auch an. Und in dieser Land's End-Atmosphäre ist dieser dritte Akt gedacht, und die erzeugen wir eben damit. Und insofern muss man da gar nicht so wahnsinnig viel umbauen, es ist eher eine Lichtgeschichte. Und dann wird eben für den vierten Akt einfach wieder von links dieser Wagen mit der Mansarde hineingefahren, und da haben wir dann die Situation bis zum Ende.
Wenn wir dann nochmal auf die handelnden Personen in La Bohème gucken. Sie haben es vorhin schon gesagt, es sind KünstlerInnen mit Finanzsorgen und die sich fragen, wie sie eigentlich über die Runden kommen. Ich frage mal zugespitzt, spielen da die Mitwirkenden auch ein Stück weit sich selbst?
Ja, das ist immer so eine Frage, die schwer Ja oder Nein zu beantworten ist. Also Matthew hat das selber betont. Er hat einen kleinen Essay geschrieben für unser Programmheft auch. Und es geht dieser Frage eben auch nach, was macht eigentlich ein Regisseur an so einer Produktion? Und er sagt dann eben, man kommt auf so einer Probe dann das erste Mal zusammen, lernt sich kennen und stellt fest, dass ja eigentlich alle das schon mal erlebt haben, die in diesen Berufen arbeiten, sei es jetzt Singende, aber eben auch Regieassistenten, Kapellmeister, alle haben irgendwann mal klein angefangen, vielleicht mit einem Stipendium oder so, und mussten tingeln gehen, um ihre Miete zu bezahlen. Vielleicht nicht so prekär, also jetzt nicht existenzbedrohend, da ist unsere Gesellschaft ja doch, denke ich, drüber hinweg. Aber so die Not jetzt nicht zu wissen, habe ich nächste Spielzeit noch ein Engagement, und ich weiß auch, hier in unserem Ensemble sind auch Kolleginnen und Kollegen, die jetzt hier singen, aber eben nicht irgendwo fest sind und dann sofort wissen, wie es weitergeht. Und jede kleine Krankheit, natürlich auch Thema, kann einen da sofort vom Karussell werfen, und dann ist man raus, und dann ist es sehr mühsam, da wieder in das Geschäft in Anführungsstrichen zurückzufinden. Und insofern fand ich das ganz schön, dass er das thematisiert hat. Ob die jetzt da jeden Moment selber dran denken, weiß ich nicht, aber interessant ist eben, dass es wirklich eine Oper ist mit jungen Leuten, ne? Das sind alles keine etablierten Menschen, die alle das Potenzial dazu haben, und von daher hoffe ich eben auch, dass es eine Geschichte ist, die eben auch alle Generationen dann auch entsprechend anrührt.
Das führt zur letzten und für manche vielleicht wichtigsten Frage. Gibt es denn noch Karten für La Bohème in Erfurt bei den Domstufenfestspielen?
Also es gibt noch Karten. Wir haben bisher den Stand, dass die ersten drei Vorstellungen das erste Wochenende eben komplett voll sind. Danach gibt es Stand einzelne Karten, aber nach den Vergleichen zu den Vorjahren steuern wir da auf einen Rekord zu. Und bei Anna Tefka war es letztes Jahr so, dass dann auch um die Premiere herum, wenn die Berichterstattung dann auch richtig heiß lief, dann sehr schnell alle Tickets weg waren. Insofern kann ich nur allen Interessierenden empfehlen, sich schnell um Karten zu kümmern.
Herzlichen Dank, Herr Langer, für dieses Gespräch über die Erfurter La Bohème, eine der ABC-Opern.
Ja, vielen Dank, dass ich das so hier vorstellen durfte. Danke.
Gern möchte ich Sie, liebe Interessierte, auch noch auf ein Begleitformat hinweisen, das ebenfalls vom Katholischen Forum im Land Thüringen und dem Theater Erfurt gemeinsam angeboten wird. Oper trifft Orgel, Giacomo Puccini und die Kirchenmusik. Puccini stammt aus einer Familie von Kirchenmusikern, einige Domorganisten in Lucca sind beispielsweise darunter, hat selbst kirchenmusikalische Werke geschrieben, in denen sich auch musikalische Ähnlichkeiten zu seinen Opern finden, auch zu La Bohème. Und das wollen wir musikalisch zu Gehör bringen und mit einigen Hintergrundinformationen rahmen. Deswegen sind Sie ganz herzlich am Mittwoch, dem 20. August, in die Neuwerkkirche, auch bekannt als St. Crucis, eingeladen. Um 18.30 Uhr ist dort der Beginn. Sie haben also genug Zeit, um anschließend ab 20.30 Uhr die Aufführung auf dem Domplatz zu erleben. Herzliche Einladung dazu. Und falls Sie sich fragen, was ich vorhin mit den ABC-Opern meinte, das sind drei der weltweit meistgespielten Opern: A wie Aida, B wie La Bohème und C wie Carmen. Vielen Dank für Ihr Interesse und bleiben Sie uns gewogen.
Sie hörten Hörenswertes, Ihr Podcast aus dem Bistum Erfurt
und der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Erfurt.